Nun hoffe ich, dass für Sie der heutige Tag nicht ein Tag der Trauer ist. Das wäre ein völliges Missverständnis. Zur Buße leitet uns die Güte Gottes. Je mehr wir erkennen von seiner Liebe, umso mehr erschrecken wir über die Irrwege unseres Lebens. Und so soll auch in diesem Gottesdienst am Anfang die Einladung Jesu stehen: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er will uns auch in seinem Abendmahl die Zusicherung geben, dass er unsere Schuld wegträgt und dass er falsche Wege ganz neu lenken kann und zu seinem Frieden führen kann. Wir wollen miteinander das Abendmahlslied von Woltersdorf, dem schlesischen Kinderhausvater, singen: Komm, mein Herz, in Jesu Leiden. 444, die Verse 1 bis 4.
Thank you.
wiederholen es mal, feier nach der ausgeteilten Ordnung. Wir bekennen vor Gott, unserem Herrn, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Wir wollen jetzt in der Stille vor ihn bringen, was jeden von uns besonders beschwert. Wir beten in der Stille. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ist dies euer Bekenntnis und eure Bitte, so antwortet mit einem aufrichtigen Ja.
Ja.
Euch geschehe, wie ihr glaubt. Der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt und durch seinen Sohn Jesus Christus vergibt er euch alle eure Sünden. Und weil Jesus uns ermächtigt hat, dass wir in seinem Namen einander die Sünden vergeben, so verkündige ich euch die Gnade Gottes und die Vergebung aller eurer Sünden im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer es glaubt, der spreche Amen. Amen. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm er das Brot, sagte Dank, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus Christus, du bist der Weinstock. Wir sind die Reben. Erfülle uns mit deiner Kraft, dass wir in dir sind. Wer in dir bleibt, der bringt viel Frucht. Ohne dich können wir nichts tun. Amen. Wenn wir Sie bitten dürften, dann wenn der Kelch bei Ihnen durch die Reihen geht, dem neben sich ein Wort des Zuspruchs zu sagen. Es sind viele unter uns, die durch dieses schlichte Wort, das einige gesprochen haben, eine große Ermutigung bekommen haben und einen Zuspruch im Glauben. Es, das ist der Leib Jesu Christi, für eure Sünden in den Tod gegeben. War überall Brot und Kelch. Uns erheben und miteinander beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir singen nun dieses Bußlied, Kehre wieder, 447. Dort ist beschrieben, wie die Buße keine Strafe bedeutet im christlichen Sinn, sondern Umkehr aus der Leere in die Fülle, aus dem Schein in das Wesentliche hinein, aus der Traurigkeit in die Freude. 447, 1, 2 und 4. Wir fahren fort in unserer Reihe, wo wir nur einzelne Worte betrachten, die uns ermutigen sollen, Gott mehr zu glauben, ihm mehr zuzutrauen und mehr von ihm zu erwarten. Heute Gottes Treue auch in kleinen Dingen, Hebräer 13, Vers 5. Das sind fast immer Worte, über die man sonst selten predigt. Seid nicht geldgierig und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Herr, mach du uns ruhig in der Unruhe unseres Lebens. Amen. Wenn man sie so ansieht, dann sieht man es ihnen auch noch im Gesicht ab, wie schwer sie es haben, auch in ihrem Beruf und unter den täglichen Sorgen. Wir haben heute einen Ruhetag mitten in der Hektik unseres Lebens, wenn man sich vorstellt, wo wären wir jetzt, wenn es normaler Werktag wäre um diese Zeit, da würde es schon um uns herum stürmen, wir wären vielleicht sogar je nach unserer Natur nervös und gehetzt und gejagt. Ich will Sie fragen, erleben Sie Gottes Wundermacht mitten in Ihrem Geschäftsleben, mitten im Alltag? Unser Gott versteckt sich nicht. Und so wie wir ihm jetzt unsere Loblieder singen können, ihm danken und ihn anbeten, warum geht das nicht mitten in der Hetze des Werktags? An was liegt das denn? Ach ja, ich weiß, Sie sagen, wir sind so gescheucht, da klingelt das Telefon, da kommt einer um der andere, ich kann kaum drüber nachdenken, da sind schwierige Entscheidungen zu fällen, ich kann kaum meinen Kopf bei der Sache richtig behalten, wie soll ich da mir bewusst sein, dass Gott da ist, der mir hilft und der mich trägt? Ich möchte Sie bitten, heute mit diesem Gottesdienst, dass Sie Ihr ganzes alltägliche Leben in einer neuen Weise auf die Gegenwart Gottes hinleben. Anders können Sie den Sturm, in dem Sie stehen, gar nicht bestehen. Das ist auch mein erster Punkt. Gottes, die große Ruhe mitten im Sturm unserer Tage. Wenn wir jetzt erzählen könnten von den Spannungen, in denen wir stehen, wie wir hin und her geschoben sind, wie wir oft gar nicht wissen, was richtig ist in den Entscheidungen des Tages, fragen wir, wo ist denn da die Ruhe, die große Ruhe? Aber dieses Wort Gottes weist uns darauf hin. Es fällt auf, dass im Bibelwort nicht von den großen Bedrohungen der Unruhe um uns her gesprochen wird. Das wird in der Bibel nie so wichtig genommen. Da wird immer wieder der Finger darauf gelegt, dass die Unruhe aus uns selber herauskommt. Wir reden uns oft damit heraus und sagen, wir sind in solche Umstände hineingestellt, da wird es so schwierig, wo ich bin, da sind die Menschen, die so viel von mir verlangen. Nein, die schwierigste Not kommt von innen heraus. Genauso wie Jesus auch im Blick auf die Unreinheit gesagt hat. Nicht das, was von außen in uns eindringt, nicht die Bilder, die wir täglich sehen, verunreinigen uns, sondern das, was unser Herz mit diesen Bildern macht. Das, was von innen heraus kommt. So ist auch nicht die große Anforderung, in der wir stehen und die viele Arbeit so belastend, sondern dass wir selber nicht das feste Herz haben. Um das geht es in diesem letzten Kapitel des Hebräerbriefs. Es ist eine kostbare und wertvolle Sache, wenn das Herz fest wird. Aber was ist denn da so mitten in den stürmischen Umtrieben unseres Berufs so notvoll? Die Geldgier. Ich weiß nicht, wann ich in den letzten 10 Jahren über die Geldgier gepredigt habe. Und es hat sich nun ergeben, dass das heute auf den Bußtag fällt. Wir werden sagen, Geldgier in meinem Leben spielt das doch keine Rolle. Geldgier, das sehen wir an anderen. Aber Jesus hat so viel Worte darauf verwendet, dass in den Herzen aller Menschen eine unersättliche Gier nach Geld sich findet. Sie wären der erste Mensch, der von dieser Gier nicht befallen wäre. Und das Schlimme ist ja, dass wir in dieser Gier keine Befriedigung finden. Die ist ohne Ende. Je mehr man hat, je mehr man will. Das äußert sich in unserer Berufsentscheidung bei vielen tagtäglichen Entscheidungen. Unsere Berufsarbeit wäre ganz anders durchzuführen und durchzustehen, wenn wir im Innersten unseres Herzens von allen Verlockungen, die sich mit dem Geld uns anbieten, frei wären. Wir könnten manchmal unsere Arbeit geruhsamer angehen, in einer viel größeren Gelassenheit, weil wir wissen, nicht ich muss das jetzt bis zum Ende durchreißen, nicht ich muss dafür sorgen, dass es gelingen kann, sondern alles, was ich arbeite, hängt vom Segen Gottes ab. Es war ein Beispiel aus dem engsten Jünger- und Freundeskreis Jesu, dass einer der Getreuen sogar über das Geld so weit geführt werden konnte, dass er seinen Herrn verraten hat. Und wenn wir nachforschen würden, warum viele Menschen in ihrem Glaubensleben müde, geworden sind und zum Schluss abgefallen sind, wir würden immer wieder drauf stoßen, dass es die Sorgen des täglichen Lebens waren, die Menschen gefesselt haben. Und auch in dem Gleichnis, wo Jesus von der Saat spricht, die ausgestreut wird, da spricht Jesus davon, dass selbst viel Wort Gottes, das in unsere Herzen ausgestreut wird, gar nicht aufgehen kann und nicht Frucht trägt, weil die Sorgen des täglichen Lebens und diese Sucht, immer noch mehr zu wollen und sich noch mehr einzusetzen und noch mehr herauszuholen aus unserem kurzen Leben, das Wachsen und Keimen dieses Wortes Gottes verhindert. Wenn Sie einmal die großen Männer der Bibel daraufhin anschauen, dann werden Sie feststellen, dass die großen Glaubenszeugen an dieser Stelle frei waren. Es ist gut, dass von Abraham erzählt wird, nicht nur, dass er Gott vertraut hat, sondern dass er in wesentlichen Versuchungsstunden seines Lebens frei war und nicht gedacht hat, Mensch, da kannst du etwas herausholen. Vielleicht verbrämen wir es manchmal noch und sagen, ich will es ja nicht für mich, ich will es ja fürs Reich Gottes nur holen, aber das sollten wir lieber lassen. Gott gehört Silber und Gold. Und er will, dass wir auch heute in einer Zeit, wo man in kurzen Lebensjahren viel Geld machen kann, dass wir frei sind von der Versuchung der Möglichkeiten, das Geld mit sich bringen. Wie war das bei Abraham, als er damals den Krieg geführt hat, um seinen Bruder Lot zu befreien? Und dann ist er den Königen nachgeeilt und hat sie dort überfallen, wo sie schon in der Siegesfeier waren. Und als der König von Sodom, genau der König dieser unheimlichen Stadt, dem Abraham anbot, er soll doch einen ganzen Teil der Beute sich nehmen, da hat Abraham nur gelacht und sagte, keinen Schuhriemen, auf Schwäbisch keinen Schuhbändel will ich haben von deiner Beute, das brauche ich nicht. Ich will nur das haben, was Gott mir in die Hände legt. Wäre ihr Leben nicht in den zurückliegenden Jahren anders gelaufen und ruhiger und friedevoller, wenn sie manchen Weg nicht gegangen wären, denn sie gemeint haben, sie müssten auch das Letzte noch herausholen? Ich weiß nicht, ob ein Segen darauf liegt, wenn sie das tun. Wir haben von Abraham es noch einmal erzählt, als er eine Grabstätte für seine Frau gesucht hat, die Höhle Machpela. Und dann haben die Hethiter ihn tüchtig übers Ohr gehauen. Sie haben ihm einen Kaufpreis abverlangt, der damals überhaupt keine Relation hatte. Und Abraham hat wortlos gezahlt. Christen brauchen nicht feilschen, auch wenn sie hier und da ein paar Pfennig mehr drauflegen müssen. Bei unserem Herrn zählt der Segen. Nicht, dass Sie denken, heute geht's nicht um das Opfer, das wir einlegen. Ich leide darunter, wie oft auch christliche Kreise, Gruppen und Werken dem Sog der Geldgier erlegen sind. Und es war bezeichnenderweise der Mann, der die größte evangelische Missionsorganisation aller Zeiten auf die Füße gestellt hat, Hudson Taylor, der sich verpflichtet hat, nie um Geld zu bitten, außer im Gebet bei Gott. Die große China-Inlandmission hat nie einen Aufruf für Geldspenden erlassen, weil sie wussten, das kann nur von der segnenden Hand Gottes kommen. Und das gibt uns eine Ruhe mitten in der Hektik unseres Lebens. Bußtag heißt nicht, dass wir heute da sitzen und sagen, ach, nun wollen wir trauern über unser Leben, sondern dass wir eine Umkehr beginnen, so neu anfangen und den segnenden Herrn erkennen, der uns Ruhe geben will, auch in den Stürmen unseres Lebens. Begnügt euch mit dem, was ihr habt. Eine Frucht des Glaubens muss es sein, dass man sagen kann, danke Herr, und das ist genug für mich, und damit will ich auskommen. Mehr braucht es nicht, mehr will ich nicht haben. Seid nicht geldgierig. Mit der Geldgier ist es wie mit einem Reiter, der schwingt sich auf einen schönen Hengst und sagt, ich will heute Morgen ausreiten. Ich weiß nicht, ob wir Reiter unter uns haben, die können es uns jetzt noch besser erklären. Dann freuen sie sich auf einen schönen Ausritt und sagen, ich will das genießen. Und ehe sie sich versehen, merken sie, dass sie einen ganz feurigen Hengst gefangen haben. Und der reitet plötzlich, der dampft plötzlich los. Der springt über Hecken und Zäune und der Reiter hat seine liebe Mühe und will ihn stoppen. Und er merkt, das Pferd ist scheu. Er kriegt es nicht mehr unter seine Gewalt. Geldgier, das findet sich in uns, das ist nicht von außen in unser Leben hineinkommen. Das ist nicht unsere Zeit, in der wir sind. Das war zu allen Zeiten die Not, dass die Sucht nach Geld, nach äußeren Sicherungen, nach mehr haben wollen, wie ein scheues Pferd den Reiter mit sich zieht, und keiner kann das zügeln, wenn nicht der Herr Jesus Christus in unserem Leben selbst uns frei macht von der Sucht nach Geld. Und wir erkennen, dass dahinter Unglaube, ja Versündigung gegen unseren Herrn steht. Das Zweite, was uns dieses Wort sagt, ist, die Treue Gottes ist festgeschrieben. Die Geldgier ist darum so schlimm, weil sie uns vom Unglauben her immer wieder verlockt. Sie sagt, du musst doch vorsorgen für dein Leben. Du schaffst es sonst nicht, du kommst um. Und dann sagt hier dieses Wort im Hebräerbrief: Gott selbst hat es doch dir gesagt, dass er dich nicht verlassen kann und dich nicht versäumen will. Wir haben schon interessante Erfahrungen in unserem Gemeindeleben gemacht mit Leuten, die in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren. Und einige von ihnen waren vielleicht dabei, wie es vor Jahren drüben im großen Saal unseres Gemeindehauses ein großer Steuerberater mit 20 Angestellten erzählt hat, wie er das, es waren fast 2 Jahre lang, in einem Konkurs durchlitten hat, indem er persönlich haftender Gesellschafter war um eine große Wohnbaugesellschaft. Und wo es um Millionen ging und wo ihm nichts mehr übrig geblieben wäre. Und keiner der Anwälte, die hier mit dem Konkurs befasst waren, hat noch eine Chance gesehen, dass es abgewendet werden kann. Und wir hatten damals eine Freizeit mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Dieser Mann konnte nicht teilnehmen, weil er sich geärgert hat, weil er gesagt hat, Glauben ist Glaube und Rechnen ist Rechnen. Ich kann nicht solche Dinge machen, dass ich glaube, Gott könne hier in solchen verfahrenen wirtschaftlichen Situationen seine Macht erweisen. Aber das steht hier. Gott hat es selbst gesagt. Und es ist geschrieben. Ich bin immer wieder froh, dass wir uns doch auf die Bibel zurückziehen können und sagen, das steht eben da. Und Gottes Wort fällt nicht hin. Woran soll ich mich denn sonst halten können? Wenn mir es Menschen zusagen, wie soll ich mich darauf verlassen können? Wenn es Gott sagt und mir bestätigt und noch einmal versichert und sagt, du kannst dich darauf verlassen. Es ist von der Seite Gottes her eindeutig fest. Nicht nur, dass er es mit dem Wort bestätigt, sondern das hat Jesus unterstrichen mit dem Opfer seines Lebens. Da können Sie sich jetzt nicht hinausreden und sagen, ich bin zu schuldig, ich bin zu schlecht, ich war Gott zu untreu. Das hat Jesus auch den Untreuen, sogar denen, die sich Gott gegenüber als Verbrecher benommen haben, das ist doch unsere Situation, bestätigt. Er kann dich nicht verlassen noch versäumen. Gott lässt dich nicht los. Er will dich versorgen. Und mir ist gerade das Kreuz Jesu immer wieder der Zuspruch, dass ich es wissen kann, auch dort, wo ich mich mitten in den wirtschaftlichen Sorgen meines Lebens verlassen und verkommen weiß. Weiß es, niemand ist mehr da. Niemand kann jetzt mehr für dich eintreten. Er wird für dich sorgen. Wir haben das auch mit unserer Gemeinde erlebt. Vor Jahren hatten wir große Nöte um all die Aufgaben, die wir damals durchführen wollten, und wir wissen nicht, wie das werden soll. Es war auch von uns damals ein kleiner Glaubensschritt, wenn wir gesagt haben, wir wollen dennoch die Opfer unserer Gemeinde vornehmlich für die Nöte der Welt und für die Missionsarbeit freigeben und nicht für die dringenden Aufgaben, die wir selber haben. Weil wir darauf vertrauen wollten, der Herr lebt und steht zu seinem Wort. Das ist nicht nur von Gott geschrieben, sondern das haben andere erfahren. Da war ein Jakob, der in der Wüste lag, als er geflohen war vor dem Hass seines Bruders Esau und er nicht wusste, wo er hingehen sollte. Er hatte nur den Stein, auf den er sich legte. Und dann hat Gott zu ihm genau wieder dieses Wort gesagt. Ich will mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen. Obwohl ja der Jakob so viel Schuld auf sich geladen hatte. Gott hat sich an ihn gebunden und es ihm wieder bestätigt. Und das steht fest. Die Treue Gottes ist so fest, dass sie ihr trauen können. Und dann ist dieser Jakob hinübergegangen in das fremde Land und hat es erlebt in vielen kleinen Schritten, in kleinen Türen, die sich ihm immer wieder geöffnet haben. Und als er dann später zurückzog mit den großen Viehherden, dann hat er gesagt, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die der Herr an mir getan hat.
Das ist ja eine Erkenntnis, die man auch im Rückblick auf sein eigenes Leben nur haben kann. Dann ist dieses Wort von Josua gesprochen worden. Und zu Josua, als er durch den Jordan hindurchgehen musste, es war ihm Angst und Bang, er sah die Mauern Jerichos drüben. Er hätte gelacht, wenn ihm Gott da gesagt hätte, dass er mit Trompetenschall die Mauern zum Einsturz bringen würde. Aber Gott stand zu diesem Wort und Gott hat ihm das gezeigt. Gottes Treue ist festgeschrieben. Noch ein drittes. Jetzt ist eine mutige Entscheidung nötig. Das ist schlimm mit dem Missverständnis von Buße, auch in dem Wortsinn, wie wir es heute gebrauchen, Bußgeldbescheide und Bußgeldkatalog, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Darum ist das Wort, das Jesus in seiner Predigt für Buße brauchte, im griechischen Ursinn viel klarer für uns heute. Kehrt um, bekehrt euch. Jetzt ist eine Wendung nötig. Wir sollen einen falschen Weg verlassen und den neuen Weg wählen. Da wird erzählt von Menschen, die verzichtet haben. In der Bibel steht viel davon, von Menschen, die um des Geldes willen vom Geld frei waren. Ein Elia, dem der Naeman säckeweiß Gold und Silber anbietet und Feuerkleider. Und er sagt, nee, kein bisschen will ich, kein Pfennig will ich davon haben. Nimm doch wieder deinen Krust mit, ich brauche das nicht. Warum war er so frei? Weil er nichts haben wollte, auf dem nicht der Segen Gottes lag. Sein Blick, seine Gedanken waren frei davon. Wie würde ihr Leben befreit werden, wenn sie diesen Blick nicht mehr hätten? Nun wird einer schon unruhig werden und sagen, du hast es leichter, am Monatsersten steht dein Gehalt da, schließlich lebst du von unseren Kosten und von unseren Steuern. Aber ein Freiberuflicher, der heute sich seiner Arbeit stellt, der muss ganz anders kämpfen. Sie haben recht, dass ein Geschäftsmann sehr genau kalkulieren und rechnen muss. Und er muss sich beschäftigen, wie er sein Geschäft auch ausweitet, wie er das für die heutige Zeit so machen kann, dass er auch seiner Verantwortung für seinen Mitarbeiter gerecht wird. Er kann ja nicht einfach bloß die Hände falten und in den Schoß legen und nichts mehr tun, aber es ist ein ganz schmaler Grat. Der Grat ist so schmal wie die Scheide einer Rasierklinge zwischen Haushalterschaft und treuer Verwaltung der Güter Gottes. Die man dort tut, an rechten Verwaltung, auf der anderen Seite, wo sie abkippen können in Geiz, Neid und auf der anderen Seite in Untätigsein. Sie oben diese eine Linie finden, wo sie wirklich vor Gott in reinem Gewissen sagen können, Herr, ich habe es nicht getan für mich. Und ich habe nicht mehr gesucht als das, was du mir gegeben hast. Und ich kann mir genügen lassen jetzt an dem, das ich habe. Und ein anderer Einwand wird kommen, dass einer sagt, du sagst das hier, für uns ist das nicht schwierig, aber was ist denn dort, wo Menschen heute hungern und wo sie Not leiden, ist das nicht wie zynisch, was du sagst, lass dir genügen an dem, was du hast. Und hier möchte ich Sie daran erinnern, was auch drüben im großen Saal einst Ernst Vater Leiter der Liebenzeller Mission uns erzählt hat, dass er aus einem völlig unkirchlichen Hause zum Glauben kam, als junger 18-Jähriger im Hungerlager der Kriegsgefangenschaft. Dort war ein Christ, der die Schnitte Brot ihm gegeben hat und gesagt hat, du brauchst nötiger als ich, die Tagesration. Da war einer, der sich im Hunger noch genügen lassen konnte. Und Ernst Vater ist darüber zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und darum ist das kein Spruch. Ich denke, dass es eben doch heute nicht nur ein Thema war, wo Sie sagen, es hat mich nicht erbaut, sondern ein Thema, das uns zur Umkehr führt, das uns zum Umdenken nötigt in der Verwaltung unserer irdischen Güter und unseres Besitzes. Sie müssen wissen, welchen Weg der Herr mit Ihnen geht. Ein Mose hat sich in jungen Jahren entschieden, er wollte nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen, obwohl ihm damals die Schätze Ägyptens offen standen. Er wollte viel lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiten. Wir reden heute viel von Sünden, die uns bedrohen und uns gefährden. Wir reden unseren jungen Leuten gegenüber viel von den sexuellen Nöten unserer Zeit und von großen Verwirrungen in dem Raum der Gebote Gottes. Wir hören erstaunlich wenig, auch bei den Bekenntnissen unserer Schuld, dass wir es aussprechen: Herr, ich war gefangen in Geiz und Neid und Habsucht. Und wir wollen das lernen, wenn wir Bekehrung sagen, dass der Herr uns ganz frei machen will. So wie er uns reine Gedanken geben will, so will er unser Herz frei machen von dem Suchen nach irdischen Sicherheiten und irdischen Erfüllungen. Dann kann es sein, dass man nicht die letzte Stufe einer Karriere erklimmen muss. Es kann sein, dass man hier und da auch auf etwas verzichtet, was andere uns anbieten. Unsere Freunde haben ein genaues Gespür davon, dass sie oft sagen können, Christen sind noch schlimmer mit dem Geld als andere. Es geht um eine Umkehr bei ihnen, ob sie frei werden. Und wie hat Jesus von diesem Thema gesprochen, als er an die Vögel erinnerte unter dem Himmel? Die Haushalterschaft ist ihnen geboten über die Güter dieser Welt, dass sie sie verwalten, aber sie kennen genau den Unterschied. Und das wird ihnen Gott zeigen, wo die Habsucht anfängt und der Neid und der Geiz und das eben nicht genügen lassen können an dem, das man hat. Hat Jesus von den Vögeln gesprochen, hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Sucht vor allem, dass ihr die Hand Gottes ergreift, die euch hält, dann wird euch das Übrige alles zufallen. Denn da steht es doch wieder, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Das gilt ihnen in allen ihren Verpflichtungen, in denen sie stehen. Gott will sie nicht verlassen. Wenn sie ihr Kontobüchlein führen und wenn sie in einer Prüfung sitzen, Gott will sie nicht verlassen. Und sie können es aus seiner Hand nehmen, wie er es auch geschehen lässt. Und er bahnt ihnen den Weg weiter, auch wenn es in ihrem Leben überraschende und oft auch erschütternde Enttäuschungen gibt, die sie mutlos machen, wo sie sagen, jetzt ist mein Weg abgebrochen. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Gott lügt sie nicht an. Ihm können sie trauen, er betrügt sie nicht. Er will sie es erfahren lassen. Sie können es nicht messen am Erfolg, sondern sie können es nur ermessen einmal im Rückblick auf diese Jahre, die ihnen heute so Sorge machen, dass sie sagen, ich bin es nicht wert aller Barmherzigkeit und Treue, die der Herr an mir getan hat. Er sagt es ihnen als eine Verpflichtung und will sie darin bestätigen. Er sagt es selbst, ich will dich, und hier dürfen sie ihren Namen einsetzen, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Amen. Nun singen wir noch den 5. Vers vom Lied 447. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass dies feststeht und von niemand mehr aufgelöst werden kann. Du willst nicht von uns weichen. Du willst uns nicht verlassen. Du willst, dass wir nicht in einem Stück Not leiden und zu wenig haben. Du hast es selbst in deinem Leben vorgelebt, wie man der Treue des Vaters trauen darf. Du hattest nicht, wo du dein Haupt hinlegst. Du hattest keinen Beutel um dich. Du hattest kein Konto. Und doch hattest du Versorgung und Auskommen. Wir wollen dir danken, dass wir das oft in Notzeiten auch erfahren haben. Wir wollen auch unsere Haushalterschaft über die irdischen Dinge treu erkennen und wahrnehmen. Aber mach uns frei von der Gier, die unersättlich ist. Hilf uns, dass wir nicht dauernd mehr wollen, als du uns zugemessen hast. Und hilf uns auch, dass wir angesichts der riesengroßen Not der Welt erkennen, was du in unsere Hand, in unsere Macht gelegt hast, dass wir helfen können und Zeichen der Liebe setzen. Herr, rotte du in uns allen Neid, allen Geiz und alle Habgier aus. Stoße uns darauf und lass es uns immer wieder erkennen, wie die Unruhe unseres Lebens nicht von außen kommt, sondern von uns innen, weil wir so viel wollen und uns nicht bescheiden können an dem, was du uns aufträgst. Hilf uns jetzt zu klaren Entscheidungen und zum Erkennen dessen, was auch heute Not ist, auch in den Verpflichtungen unseres Lebens, auch in den Berufsaufgaben, in denen wir stehen. Wir wollen dich jetzt auch bitten für unser Volk und Land, für alle Menschen. Du weißt, wie viele Leute suchen nach einem erfüllten Leben. Gib du dich ihnen zu erkennen, dass sie zum Glauben an dich kommen. Wir bitten dich für unsere Jugend, die sucht nach Lebenserfüllung. Wir bitten dich für die alten Menschen, die oft verbittert sind. Wir bitten dich für die Kranken und Einsamen und für die Schwermütigen. Wir möchten dich bitten für die Welt in ihrem Unfrieden. Wir bitten dich für die Missionare und die, die im Dienst der Liebe tätig sind, außen in der Welt oder in unserem Land. Gib du ihnen Kraft für ihren Dienst und segne sie. Segne auch alle Verkündigung deines Wortes und lass du viel Frucht aufgehen aus dem ausgestreuten Wort. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch den letzten Vers vom Lied 444. Jetzt schon hinten den Büchertisch im Blick auf die weihnachtlichen Dinge, auch Adventssachen, wenn Sie noch etwas suchen, auch für Familien und Feiern, das alles hinten. Das sind ausgesuchte Bücher, die ich so empfehlen kann. Wir haben jetzt den Gemeindebrief auch ein paar ausgelegt, den sollten Sie mitnehmen, damit Sie informiert sind, der liegt auch hinten noch auf.
Ich bitte die Helfer im Gemeindedienst, drüben die Mappen mitzunehmen. Und wenn noch jemand da ist, der uns helfen kann, wir haben noch ein paar Mappen, die nicht versorgt sind, freuen uns, wenn Sie, besonders trifft das jetzt die, die von auswärts kommen und in unserer Gemeinde Unterschlupf suchen. Wir freuen uns, Sie sind uns willkommen und Sie dürfen bei uns auch mitmachen. Wenn Sie so einen kleinen Bezirk nehmen, das ist gar nicht viel, vielleicht eine halbe Stunde, aber dort einladen, das ist uns wichtig, auch die Leute, die hier wohnen, in unsere Kirche einzuladen. In dem Gemeindebrief ist hinten auf der letzten Seite eingeladen zu dem Adventsabend. Am Vorabend des ersten Advent ist ein kleiner Druckfehler drauf, das ist der 29. November natürlich. Aber laden Sie da doch schon Freunde auch in Ihre Umgebung ein. Wir denken, dass da auch Menschen, die sonst nicht in einen Gottesdienst kommen, einmal etwas spüren von unserer Adventsfreude. Der Adventsabend wird gestaltet von vielen Gemeindegliedern, die mitwirken mit musikalischen Beiträgen. Machen Sie doch darauf aufmerksam, das wäre auch ein netter Anlass, durch einen Gemeindebrief, durch diese Rückseite dazu einzuladen. Dann stehen alle unsere anderen Veranstaltungen, auch was wir sonst haben, wichtige Dinge, diese Uganda-Aktion und so weiter, im Notizenzettel, im gelben Zettel, der hinten ausliegt. Nicht steht dort, dass wir heute Abend zusammenkommen, die gerne mitsprechen über die Planung unserer Israel-Reise Sommer 1982. Das bei mir in der Wohnung, in der Stitzenburgstraße 13, um 20 Uhr. Anmelden können Sie sich noch später. Es ist nur so, dass wir da mal durchsprechen, wie wir die Planung der 3 Wochen machen und dass wir Ihre Wünsche berücksichtigen. Ich bin dafür, dass wir von Anfang an das so machen, dass Sie mitbestimmen können und Ihre Wünsche weitgehend berücksichtigen. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.